Hallo und schön, dass du heute da bist beim Back to Birth Podcast im Kreis der Frauen. Dein Podcast rund um Geburt, Schwangerschaft und Frausein. Ich bin Janine und ich freue mich, dass du heute Teil unseres Kreises bist. Wir sind eine Gruppe von Birthkeeperinnen, die hier unser Wissen, aber auch unsere ganz persönlichen Erfahrungen teilen wollen. Lass dich mitnehmen in unseren Kreis der Frauen.
Herzlich willkommen, liebe Hörende vom Podcast Back to Birth. Heute sind wir Birthkeeperinnen Marlene und Elsa da. Wir stellen uns noch mal ganz kurz vor. Ich bin die Elsa, die sich auf die kleinen und stillen Geburten spezialisiert hat und hatte kürzlich auch einen kleinen Quickie dazu, was kleine und stille Geburten sind. Und heute bin ich mit meiner ganz wunderbaren Kollegin Marlene hier. Hallo! Jetzt hakt Marlene gerade, aber sie ist, glaube ich, gleich wieder da. So, jetzt ist sie wieder da. Hi, darf sich vorstellen?
Ja, also ich bin Marlene. Ich habe auch schon bei euch hier erzählt von meiner Alleingeburt in einem Quickie und in einer längeren Folge mit Sidonia zusammen. Ich bin auch Birthkeeperin und begleite am liebsten freie Geburten. Ich habe selber drei Kinder an der Hand und zwei Sternkinder. Ja, und ja, wir werden euch heute ein bisschen davon erzählen.
Genau. Wir haben nämlich in dem Quickie hatte ich jetzt, oder hatte ich, wir können es auch zusammenzählen, weil wir beide ja auch sind es schwer, also weil wir da auch beide spezialisiert drauf sind durch unsere eigenen Erfahrungen, dass man eben, wenn man erfährt, das Herzchen schlägt nicht mehr oder wenn man spürt, das Herzchen schlägt nicht mehr, also man muss dafür nicht einen Ultraschall gemacht haben, sondern man spürt es auch unter anderem. Da kann Marlene, glaube ich, gleich mal was zu sagen, weil wir beide ja kleine Geburten erlebt haben und ich total im System gesteckt habe und Marlene total frei war, wie wir damit umgegangen sind. Und in dem Quickie, da hatte tatsächlich auch letztens schon eine Frau nachgefragt, wie, ich muss gar keine OP haben. Nee, du musst gar keine OP haben. Du musst nicht zu einer Ausschabung gehen, wo du eine Vollnarkose bekommst und da auch Risiken ausgesetzt bist, sondern du darfst auch ganz natürlich physiologisch erwarten, bis dein Baby geboren wird. Und vielleicht kann Marlene kurz erzählen, wie es für dich war, so komplett frei raus aus dem System dein Kind zu gebären.
Ja, ich hatte ja auch keine Vorsorge sozusagen gemacht und auch, in dem einen Fall auch keinen Schwangerschaftstest. Und aber ich wusste, also ich habe es halt gespürt, dass ich schwanger bin. Und ja, in der 12. Woche ungefähr hatte ich so ein Gefühl, dass irgendwas war, aber ich konnte es noch nicht so genau einordnen, was das für ein Gefühl war. Und dann ein paar Tage später habe ich angefangen zu bluten. Und ja, erstmal dachte ich so, das ist vielleicht einfach so eine Art Schmierblutung oder sowas, aber das, ja, das kam ziemlich schnell viel Blut, also nicht jetzt ganz hoher Blutverlust, aber halt einfach so viel Blut, dass ich gemerkt habe, ist sozusagen vorbei. Und ja, ich habe einfach, also ich bin dann nicht zum Arzt gegangen, weil ich hatte das überhaupt nicht das Bedürfnis danach. Ich wusste, dass das was ich kann und was mein Körper kann, weil ich zum Beispiel auch, ich hatte eine Freundin ein paar Jahre vorher, die hat mir auch von ihrer kleinen Geburt erzählt und die hat es auch einfach zu Hause gemacht. Sie hatte eine befreundete Hebamme, die war dabei und die haben das so ja, ganz in Ruhe zu Hause gemacht und das war das, was ich eigentlich so selber davon kannte. So, ich wusste, mir war das nicht bewusst, dass so viele da ins Krankenhaus gehen und das ausschaben lassen. So, das, für mich war das eher normal, dass man das halt einfach so selber macht und ja, das ist dann auch alles rausgekommen. Bei mir war das leider, was ich schade fand, ist es in die Toilette gefallen und das habe ich halt zu spät gemerkt. Ich habe das Baby leider nicht sehen können. Deswegen sagt ja auch Elsa immer, das mit dem Sieb, dass es so wichtig ist, dass man, wenn man auf Toilette geht, dass man ein Sieb dabei hat, damit man das auffangen kann. Aber das war jetzt bei mir so und dafür habe ich ja 2, 3 Tage später kam die Plazenta raus. Die habe ich gesehen, die war so ja, 10 Zentimeter Durchmesser und mit einer kleinen Nabelschnur dran. Und das war für mich so ja sehr wertvoll, die zu sehen. So, das war auf eine Art sehr heilsam und ja, überhaupt war das sehr heilsam, dass ich, weil ich hatte davor halt 2 Geburten mit Kaiserschnitt und im Krankenhaus und so, dass ich erlebt habe, dass ja, dass ich das ganz alleine kann. Mein Körper schafft das ganz alleine, das Baby auch. Und ja, es war ja wie so eine Alleingeburt eigentlich und in klein sozusagen. Und ja, das hat ganz viel so mit mir gemacht, hat mir nochmal ein ganz anderes Vertrauen geschenkt in mich und in Geburt und ja, in den Fluss des Lebens vielleicht. Und
Ja, wie schön.
dafür bin ich so sehr dankbar für die Erfahrung. So ein ja, es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass das eine Option ist irgendwie, weil ich glaube, wenn man zum Frauenarzt vielleicht geht, die meisten erfahren das ja durch den beim Ultraschall, dass das heißt, der Herzschlag, dass das Herz nicht mehr schlägt und da wird einem halt nicht immer die Option gegeben, dass man das halt auch so alleine machen kann. Und das ist einfach wichtig, dass alle Frauen wissen, dass das auch eine ganz normale Option ist irgendwie. Und ja, aus der man, glaube ich, aus den Erfahrungen, die ich bis jetzt habe und von anderen Frauen gehört habe, oftmals viel stärker rausgeht, als wenn man das ausschaben lässt, zum Beispiel, oder also auf unnatürliche Art abbricht, sozusagen, oder ja.
Also ich finde
Oder was denkst du, Elsa?
ja, jetzt habe ich nicht abwarten können auf deine Frage. Tatsächlich wollte ich nämlich gerade sagen, dass mir bei dir immer auffällt, wie wichtig das ist, was für ein Umfeld man hat, ne? In was für einem Umfeld man so groß wird und wen man hat. Also für dich war das gar keine Frage, überhaupt ins Krankenhaus zu gehen, weil du das eben von deiner Freundin auch genauso kanntest, dass man einfach wartet. So für mich war das um Himmels Willen, da muss was passieren. Da muss irgendwie, da muss doch das System bei sein. Also ich mag immer gar nicht so System sagen, sondern ich muss zum Gynäkologen gehen, ich muss mir meine Schwangerschaft bestätigen lassen und ich muss mir auch bestätigen lassen, dass das Herz nicht mehr schlägt. So, du hast gesagt, den Fluss des Lebens zu vertrauen. Und das ist gerade so ein totales Sinnbild für dich, ist mir eingefallen. So, nicht nur zu den kleinen Geburten, sondern auch zu den anderen, zu deiner Alleingeburt, denn so wirklich diesen Fluss des Lebens zu vertrauen, das, was ist, anzunehmen und damit umzugehen, fand ich ganz sehr schön. Ich habe, als ich meine erste kleine Geburt hatte, einen Schwangerschaftstest gemacht und habe kurz danach angefangen zu bluten, sodass es für mich gar keine weitere Option gab, weil es sich ja von ganz alleine ziemlich schnell in Gang gesetzt hat, sage ich mal. Und ein paar Monate später bin ich dann nochmal schwanger geworden und habe in der 11. Woche erfahren, dass das Herz von meinem Baby bei 8 plus 6, also in der 9. Schwangerschaftswoche etwa, aufgehört hat zu schlagen. Also von der Bemessung im Ultraschall her. Und war da schon mit Antonia im Kontakt und habe einen Geburtsvorbereitungskurs damals noch bei ihr gemacht und wusste, nö, ich vertraue jetzt meinem Körper und auch wenn ich gerade das Gefühl habe, ich müsste einen Ultraschall machen. Ich mache den nicht. Ich will meinem Körper vertrauen. Und dieses Gefühl hatte ich 2 Mal im Urlaub und bin dann, als ich wieder in Berlin zu Hause war, nachdem ich eine ganz kleine Schmierblutung hatte, also was absolut normal ist, bin ich dann aber in die Klinik gefahren und habe dort erfahren, dass das Herz von unserer Lena nicht mehr schlägt. Und hatte eine ganz wunderbare Ärztin an der Seite, die als erstes gesagt hat, warte. Und dann kannst du, wenn du keine Geduld mehr hast oder wenn es dir nicht mehr gut tut oder was auch immer, dann kannst du immer noch medikamentös nachhelfen, aber auch vorher noch mit anthroposophischen, homöopathischen Mitteln, mit Kräutern, bevor man irgendwelche einleitenden Medikamente nehmen müsste, die auch wieder Nebenwirkungen haben. Und erst dann irgendwann hat sie gesagt, ist eine Option, eine OP, aber das war für mich in dem Moment gar nicht relevant, auch weil sie es nochmal bestätigt hat. Und dann war es so, dass ich mit meiner Gebärmutter gesprochen habe, weil ich nämlich relativ flott danach einen neuen Job angefangen habe und nicht starten wollte mit, ich bin krank. Also noch richtig, richtig drin im Denken, ich muss ganz flott wieder arbeiten gehen. Also so, wie es die Gesellschaft halt tatsächlich macht, schnell danach wieder arbeiten gehen. Kein Wochenbett, keine Ruhe, sondern dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung stehen. Und dann habe ich 66 Stunden später unsere kleine Lena geboren. Und ich wusste das mit dem Sieb auch noch nicht. Und ich hatte einfach nur Glück, dass ich hatte mittags, also jetzt würde ich sagen, venenartige Schmerzen, aber in dem Moment fühlte sich das für mich nur nach starken Unterleibsschmerzen an. Und dann beim Aufstehen, um in die Badewanne zu gehen, hat das auf einmal plopp gemacht und dann habe ich ein etwa so groß wie ein Hühnerei, die kleine Lena geboren, noch in der Fruchthöhle drin und ich habe sie schon sofort drin schimmern sehen. Also ich habe durch die Fruchthöhle gesehen, da ist noch ein Baby drin und ich kann dieses Kind sehen und das war für mich ganz spannend zu beobachten, was ich gemacht habe. Also sie ist ja in meiner Unterhose gelandet, weil ich aufgestanden bin und dieses Plopp praktisch in die Unterhose geboren wurde, also meine Tochter. Und dann habe ich tatsächlich diese Fruchthöhle anfangs mit Handschuhen angefasst, weil für mich das noch so ein Gefühl von so ein bisschen Ekel tatsächlich da war, was ich jetzt gar nicht mehr verstehe, aber in dem Moment war das so. Irgendwann habe ich die Handschuhe dann aber ausgezogen und dachte, nee, Elsa, das fühlt sich gar nicht danach an. Du darfst deine Tochter in deine Hände nehmen, du darfst sie anfassen und sehen. Und bei 8 plus 6, was für viele ja ein Zellhaufen ist, für viele Mediziner, hatte mein Kind, was etwa so groß war wie ein Gummibärchen, alles dran. Hände, Füße, Zehen, Fingerchen, Ohren, da war alles dran. Also man konnte ganz genau alles erkennen und das war für mich, wie du auch schon gesagt hast, ein sehr, sehr heilsamer Weg, weil das Oxytocin unter der Geburt war da. Und ich habe auch am Abend noch gesagt, nee, mir wird es nicht schlecht gehen. Das war total die schöne Geburt und eine ganz tolle Erfahrung. Und natürlich rasseln dann irgendwann auch die Hormone ab. Und dann gibt es auch einen Tiefpunkt, wo man sehr traurig ist und vieles in Frage stellt. Und da möchte ich, glaube ich, allen, die zuhören, sagen, du bist nicht schuld. Das ist ganz, ganz wichtig für die Frauen.
Ja, das hatte ich auch zuerst so ein Schuldgefühl, weil ich bin am Tag davor, war ich so rudern in so einem Ruderboot und dann dachte ich, oh, vielleicht habe ich mich zu sehr angestrengt oder irgendwas, aber das habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Jetzt ist einfach wie als wenn es so sein sollte auf eine Art auch und das Baby sich das auch so ausgesucht hat und das hat auch hinterher alles Sinn für mich gemacht. So, klar, in dem Moment ist es traurig. Ich war natürlich auch traurig, dass es passiert ist und ja, auch wie du sagst, mit dem Oxytocin, es war auch so ein Gefühlschaos. Irgendwie einerseits war ich so voll glücklich, dass ich das so geschafft habe alleine und gleichzeitig war es auch traurig, so das Baby so gehen zu lassen und ja, das ist so jetzt, ich hatte mich natürlich total drauf gefreut und alles und aber ja, dass man ich glaube, es ist wichtig, auch so, ja, sich da Raum und Zeit für zu geben, so für den, ja, für die Trauer auch und für,
Ja, für den Prozess, ne?
ja, und auch körperlich danach, dass man auch das wie so eine Art Wochenbett versucht zu machen, sich zu geben, sich zu schenken, so dass das ist nicht einfach nur so, ja, man hat seine Menstruation, dann ist gut, sondern das ist schon mehr einfach und ja, dass man so sich Zeit gibt, so wieder so körperlich auch zu heilen. Und,
Ja, das ist auf so vielen Ebenen auch, ne? Also es ist ja
ja.
nicht nur der Körper, der gerade Enormes geleistet hat, weil gerade am Anfang einer Schwangerschaft wird alles vom Kind angelegt. Also der Körper ballert all seine Energie in diese Schwangerschaft rein. Da
Ja.
passiert einfach unglaublich viel. Dann sind es die Hormone, es ist das Körperliche, was sich verändert, es ist das Mentale, was sich verändert, weil sobald du entweder merkst, dass du schwanger bist oder einen Test machst, bist du schwanger und planst deine Zukunft mit
Ja.
einem Baby und dann erfährst du plötzlich, es ist nicht mehr da oder fühlst es. Und das ist ja auch mental nochmal also es ist ein Prozess, es ist ein Trauerprozess, der dann dort angestupst wird in einem Moment, wo man null damit rechnet, weil man es nicht auf dem Schirm hat, oder nicht wahrhaben will vielleicht auch. Ja, wie
Ja.
du gesagt hast, rückwärts wird man das verstehen. Und in dem Moment verstehen es viele aber halt nicht, ne? Und dann ist es so wichtig, sich da diese Zeit zum Integrieren, kam mir vorhin noch, zu nehmen, zu trauern, dem Körper Zeit zu geben, sich rückzubilden, die Hormone dürfen wieder gehen und da Raum und Zeit zu haben und auch gehalten zu werden und sich gut zu
Ja.
nähren in der Zeit, ne?
Ja.
Ja. Ich wollte kurz sagen, dass du hattest vorhin noch zur Alleingeburt was gesagt, dass ich die Erfahrung gemacht habe in der Arbeit, dass viele Frauen, die sich für eine physiologische Geburt von ihrem Baby entscheiden, von ihrem toten Baby entscheiden, dass die dann, so paradox wie es klingen mag, weil eigentlich hat ja der Körper dieses Kind nicht weiter, oder wir wissen, also meiner Meinung nach hat es die Seele gemacht, aber also das Kind ist nicht weiter gewachsen und viele sagen, oh Gott, mein Körper hat es nicht geschafft. Und gleichzeitig, wenn sie das Kind physiologisch gebären, vertrauen sie ihrem Körper wieder. Also das ist so spannend und sie vertrauen ihrem Körper so sehr, dass sie in der nächsten Schwangerschaft, in der Folgeschwangerschaft teilweise eine viel freiere Geburt haben wollen, also weniger zu Untersuchungen gehen wollen, weil sie sagen, nee, ich vertraue meinem Körper und eventuell sogar eine Alleingeburt anstreben. Also das ist so, was das auch für ein Wachstum beinhalten kann, wenn man dem Raum gibt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, bei mir war das ja auch so. Und ja, wie ich vorhin gesagt habe, weil dadurch, dass ich das so halt einfach erfahren habe, dass das halt ganz alleine und ganz natürlich geht, das macht halt was oder hat mit mir halt ganz viel gemacht, so. Und da denke ich auch, wie schade das ist, wenn einem diese Erfahrung auch sowieso geraubt wird, wenn man ausgeschabt wird oder auch wenn es dann künstlich eingeleitet wird durch irgendwelche Tabletten oder sowas, dann macht ja der Körper das auch nicht im eigenen Tempo so. Und
Na, und was
da
ist
finde
auch.
ich es, ja, da finde ich es auch total wichtig, da gibt es ja auch einige Geschichten in dem Podcast, in dem Lasst mal drüber reden Podcast. Dass das auch teilweise Wochen und Monate dauern kann, bis das Baby dann auch von alleine rauskommt. Dass es nicht nur immer 2, 3 Tage dauert oder so, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass es einfach dauern kann. Dass es auch einfach wichtig ist, wie geht es einem selber damit? Und solange es einem gut geht damit, dass man dann einfach warten darf und nicht sich unter Druck setzen muss, irgendwie von, ja, das muss doch jetzt raus oder das ist gefährlich oder sonst was. Also, ja,
Ja,
da dürfen wir auf uns vertrauen.
was einem ja viel gesagt wird, ne, dieses, es ist gefährlich, du kannst eine Blutvergiftung bekommen und so weiter und so fort. Also unsere Gebärmutter ist ein aseptischer Raum. Solange da nicht manipuliert wird in Form von vaginalen Untersuchungen oder sonst was, da wird keine Entzündung drin sein. Das passiert
Ja,
ja.
und wenn man irgendwas merken sollte, dann kann man immer noch
Genau, ja.
reagieren und irgendwo hingehen und so. Aber solange man das Gefühl hat, alles ist okay, dann
Ja.
würde ich da versuchen, auf die eigene Stimme zu vertrauen.
Ich würde gerne noch was zu der Ausschabung sagen, weil ich die ja tatsächlich bei meiner vierten Kleingeburt selber erlebt habe, weil ich mich, also zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich in der Kinderwunschklinik, weil ich nach drei kleinen Geburten dachte, lass mal gucken, ob körperlich alles in Ordnung ist. Da war ich einfach an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. Wisst ihr, heute würde ich das nicht mehr machen. Und es war aber mein Weg zu dem, wo ich jetzt bin. Also ich bin milde mit mir. Da haben wir uns in der Kinderwunschklinik angemeldet und ich wurde dann tatsächlich schwanger, als wir dort waren mit unserer Lena. Und das war dann halt meine fünfte Schwangerschaft. Und ein Kind hatte ich da zu dem Zeitpunkt nur in der Hand. Und dann, als ich gemerkt habe, dass das Herzchen nicht mehr schlägt, wurde mir gesagt, mach die Ausschabung, dann können wir nämlich dein Kind, und sie haben es wirklich Schwangerschaftsmaterial genannt, untersuchen, um zu gucken, ob da irgendeine Krankheit weitergegeben wird, die man entweder auf dem Schirm haben kann, behandeln kann, was weiß ich. Und meine innere Stimme, deswegen bin ich nämlich darauf gekommen, hat gesagt, mach das nicht, du gebärst dein Kind trotzdem auf natürliche Art und Weise. Die habe ich aber überhört, weil ich noch so in diesem System gefangen war, dass ich mich zu einer Operation entschieden habe. Und das war für mich eine ganz schlimme Erfahrung, weil ich eben die Erfahrung hatte, wie es ist, wenn ich mein Kind physiologisch gebäre, zu Hause in Frieden, in Liebe und Ruhe. Und dort war das ganze Gegenteil, kalt, weiß, steril. Ich lag, also ihr müsst euch das vorstellen, ich lag in einem Dreibettzimmer, das waren noch zu Corona-Zeiten. Ich lag in einem Dreibettzimmer. Und die anderen beiden Betten, die da lagen, die waren noch mit so einem Plastik überzogen. Also da war wirklich gar kein Leben drin, außer in meinem Bett, in dem ich drin lag. Und auf der Bettwäsche stand, nee, nicht auf der Bettwäsche, auf der Krankenhauskleidung, auf diesem Hemd, was ich anziehen musste zur OP, stand sie, also ja. Und auf diesem ganzen T-Shirt stand ja. Und ich dachte, was ist das denn hier? Und ich habe mich die ganze Zeit falsch gefühlt. Ich habe ganz lange gewartet, bis man mich überhaupt beachtet hat. Dann kam, also ich war morgens um 10 oder 11 da und um 9:30 oder so wurde ich erst operiert. Und kurz vorher kam eine Schwester rein. Und dann hatte ich sie gefragt, Mensch, wann geht denn das endlich los? Und dann meint sie, ja, das weiß ich nicht, wenn es halt losgeht. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Und dann sagt sie, Mensch, warum weinst du denn jetzt? Und ich dachte mir so, oh Mädel, guck doch bitte mal in deine Akte. Ich liege hier. Ich habe mein Kind verloren. Ich bin traurig, dass mein Kind nicht mehr lebt. Und ich warte hier seit 12 Stunden ohne Essen, ohne Trinken, dass hier irgendwas vorangeht. Also das war so verrückt. Dann habe ich auch noch beim Warten einen Regenbogen gesehen. Es war alles sehr emotional zu dem Zeitpunkt. Und dann war es halt so, dass ich in diesen OP geschoben wurde. Und ich habe das alles ja noch mitbekommen. Ich war bei der Anästhesie, ich habe einen Zugang bekommen und bin dann in diesen OP. Und es ist wirklich wie in einem Film gewesen, so diese grünen Fliesen und diese ganzen grellen Lichter, die auf einen kamen, alles Metall. Also das war ganz schlimm, kalt, oh, gar nicht schön. Und dann habe ich noch gesagt, aber Sie denken daran, mein Baby aufzufangen, weil das soll ja untersucht werden. Oh ja, dann muss ich noch mal kurz ein Gefäß holen. Also es hatten die nicht auf dem Schirm. Hätte ich nicht vorher was gesagt, hätte ich diese OP ganz umsonst gemacht. Ne?
Ja, weil es ging ja darum, dass sie das untersuchen
Genau.
wollten.
Nur darum ging es. Es ging um nichts anderes. Also ja, und dann bin ich.
Ich denke gerade, wenn es um die Untersuchung danach ging, hättest du das ja eigentlich auch trotzdem selber gebären können und dann abgeben
Genau,
können,
das
ne?
hatte ich
Also
auch
jetzt im
gefragt. Ja.
Nachhinein.
Ich hatte das auch gefragt und mir wurde diese Option auch genannt. Allerdings haben sie gesagt, na ja, aber dann könnte ja schon verunreinigt sein. Und also sie haben mir so diesen typischen, wir wissen nicht, ob es dann auch wirklich noch geht, Druck gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt hier einfach. Und dann weiß ich noch, bin ich irgendwann, also habe ich die Narkose bekommen und dann als ich wach geworden bin, war diese nette Anästhesieschwester wieder da, die war wirklich nett. Und mir ging es so schlecht. Ich habe so geweint. Also erstmal ging es mir schlecht, weil ich von der Vollnarkose wach geworden bin, was ja schon nicht schön ist für den Körper. Und dann ging es mir auch einfach schlecht, weil ich wach geworden bin und wusste, okay, jetzt ist meine Gebärmutter leer. Da ist jetzt niemand mehr. Das war ganz für mich ganz, ganz schlimm. Dann habe ich natürlich auch angefangen zu bluten, aber nicht viel. Und ich habe dann, die haben mir das alles nicht gesagt. Deswegen wusste ich es nicht, weil ich habe tatsächlich keinen Wochenfluss gehabt, den man ja trotzdem hat, kurze Zeit. Sondern ein paar Tage später kam auf einmal eine gigantisch große, ein ganz großer Koagel raus. Also das Blut, was sich gesammelt hat, was geronnen ist, ploppte da mit einmal raus. Das war größer als die Geburt von der Fruchthöhle von Lena. Das habe ich übrigens verdrängt. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Da habe ich nämlich noch in der Klinik angerufen und gesagt: Mensch, ich verliere gerade total viel Blut. Ist das in Ordnung? Ah ja, das haben wir gar nicht gesagt. Sie haben bei der Ausschabung ganz schön viel geblutet. So, also das war ganz intransparent alles und das war halt wirklich klinisch kalt, steril und auch ohne Kommunikation, ne? Und dann haben sie auch noch vergessen, mein Kind, also den Körper meines Kindes einzuschicken in dieses Labor, wo es untersucht wurde. Es war eine Woche, war die im Kühlschrank, bevor sie die weitergeschickt haben, weil ich dann mal angerufen habe und gefragt habe, ey, ist es denn jetzt angekommen? Also es war ganz, ganz verrückt. Nee, das Labor hat angerufen und gesagt, hier kam nie was an. So war es. Und dann habe ich weiter geforscht. Also, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass wenn ihr vor dieser Entscheidung steht, möchte ich eine OP oder möchte ich warten, nehmt euch bitte die Zeit. Nehmt den Druck raus, ihr habt Zeit. Ihr könnt euch ganz in Ruhe Zeit lassen, welchen Weg möchte ich gehen. Und lasst euch dazu auch gerne beraten. Wenn ihr merkt, ihr kommt da nicht weiter, hört den Podcast, den Marlene schon empfohlen hat, oder holt euch eine von uns Birthkeeperinnen und guckt rein, fühlt rein, was will ich und warum will ich das und mit was für Konsequenzen. Weil so ein OP ist halt auch nicht ohne, das Baby wird rausgesaugt und dadurch, dass man nichts sieht, weiß man nicht, ist es jetzt schon die Gebärmutterwand, ist das da die Gebärmutterschleimhaut, also was genau. Wird da jetzt gerade eigentlich weggesaugt, ohne das, also blind einfach, mit blindem Vertrauen wird da in euch gesaugt. Und ich habe auch schon von vielen Frauen gehört, die nach einer Ausschabung noch immer Reste in ihrer Gebärmutter haben und am besten noch eine zweite OP haben sollten. Und das sind immer
Ja,
Vernarbungen.
da geht ja auch manchmal teilweise was kaputt in der
Ja, genau.
Gebärmutter durch die Ausschabung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und was ich auch noch sagen wollte, ja, du hast den Podcast von dir nochmal genannt mit Lasst mal drüber reden. Oder dass man sich halt Unterstützung holen soll in Form von ja, irgendwelchen Birthkeepern oder was auch immer, dass man halt sozusagen nicht alleine da steht. Oder du hast ja auch noch den Zwischenraum. Da kann man ja auch reinkommen, wo Frauen sich austauschen, die selber gerade in diesem Zwischenraum sozusagen sind, dass sie vielleicht erfahren haben, dass das Baby nicht mehr lebt oder so, dass man, ja, dass man nicht alleine da steht und sich zusammentut mit anderen, die dafür Verständnis haben und einen da unterstützen. Das finde ich total wichtig, weil das ist einfach nur wichtig, finde ich.
Ja, danke, dass du den erwähnst. Ja. Da könnt ihr euch bei mir melden und dann kriegt ihr einen Link zu einer Telegram-Gruppe, wo die Frauen halt auf die physiologische Geburt meistens warten von ihrem verstorbenen Kind. Und weil ich in der Situation alleine war, kam irgendwie der Gedanke, dass es ja schön wäre, da eine Gruppe zu machen, dass die Frauen eben nicht alleine sind und die tauschen sich da ganz rege aus und sind meist, also eigentlich alle bisher sehr dankbar, dass sie diese Gruppe hatten, in der sie Tag und Nacht schreiben können, in der sie das, was sie geboren haben, zeigen können und fragen können, ist das jetzt mein Baby oder nicht? Also, dass man da einfach im Austausch ist und ich kriege gerade so eine Gänsehaut, Marlene, weil eigentlich wissen die Frauen, wann sie ihr Baby geboren haben und wann nicht. Wenn sie zeigen, ist es mein
Ja.
Baby, dann haben sie noch nicht ihr Baby geboren und irgendwann sagen sie, jetzt habe ich mein Baby geboren und dann wissen sie es auch ganz genau. Also auch wieder dieses sich vertrauen dürfen, ne? Dieses
Ja.
Urvertrauen zu haben.
Ja, und dafür ist es echt wertvoll, irgendeine Art Unterstützung zu haben, die einem da auch hilft, da auf die Intuition zu hören oder auf sich selber zu vertrauen. Weil ja, genau wie bei mir auch. Ich habe damals gemerkt, dass das wie als wenn das Herz aufgehört hat zu schlagen, aber ich konnte dieses Gefühl nicht einordnen. Erst ein paar Tage später habe ich das realisiert und da hat es nochmal ganz anders Sinn gemacht, dieses Gefühl. Aber wenn man da jemand gehabt hätte, der so gleich das einen vielleicht so anders gespiegelt hätte, dann
Ja.
ist es auch nochmal anders, finde ich.
Ja. Und ich möchte noch einmal ganz kurz zu der dritten Variante was sagen, wenn man sich einleiten lässt praktisch. Also man kann das natürlich sanfter einleiten, indem man ein Yoni-Steaming macht oder Kräuter trinkt. Da würde ich aber tatsächlich immer drauf, also dass ihr da euch irgendjemand zur Seite holt und mit dem darüber spricht, weil Kräuter haben eine Wirkung. Und dass man da guckt, welche Kräuter sind für mich gerade passend. Und die kann man trinken, da kann man Yoni-Steaming machen. Und dann gibt es auch noch Medikamente, also anthroposophische oder homöopathische Medikamente, wo man aber auch immer jemanden dabei haben sollte, der sagt, nimm das oder nimm das. Also das ist ja dieses Ganzheitliche, dass man alles betrachtet, ne? Und vielleicht kannst du
Aber
da.
dass man auch nicht vergisst, dass es trotzdem
Ja.
eigentlich eine Form von Einleitung ist halt und was halt nicht schlimm ist, wenn man das will, wenn man das selber entscheidet und das will. Also ich will das überhaupt nicht abwerten, aber dass man sich dessen bewusst ist, dass das sozusagen auch eine Form von Einleitung ist und dass es anders ist, als wenn man das ganz von alleine bekommt, als wenn sozusagen das Baby sagt, so jetzt bin ich fertig, jetzt komme ich raus, selbst wenn es schon tot ist. Das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel vom Baby und der Mutter. Und ja, wenn man dieses Zusammenspiel nicht stört, sondern im eigenen Fluss lässt, dann passiert es irgendwann. Und egal, ob nach ein paar Stunden oder nach ein paar Wochen oder Monaten halt. Und dann ist es halt, glaube ich, halt auch ein anderes Erlebnis
Absolut,
für
absolut.
die Frau und ganz anders verdaulich und so.
Ja. Ja, ich überlege gerade, ich habe zwei Punkte. Ich gehe jetzt aber erstmal auf das ein, was du gesagt hast, weil du hattest gesagt, das ist ein Zusammenspiel von meinem Körper und dem Körper des Babys, dass da halt auch unglaublich viel, also eigentlich würde ich fast sagen, 90% davon innere Arbeit ist, ne? Also, dass man guckt, was brauche ich, um dieses Baby loslassen zu können. Was braucht vielleicht auch das Baby, um loslassen zu können? Auch wenn das Herzchen nicht mehr schlägt, ist da ja noch was, was vielleicht festhält. Da helfen Rituale total gut bei beispielsweise, die man dann mit einer Begleitung zum Beispiel super gut durchführen könnte. Und dass es da wirklich immer guckt, was will mir diese Situation gerade sagen? Wo kann ich da tiefer gehen und gucken, was ich mir anschauen darf. Das war das eine. Und das andere war noch die dritte Option bei der Einleitung, dass man da halt wirklich ein Medikament nimmt und da wird oft noch Zytotec gegeben. Und Zytotec ist halt ein Medikament, was deine Venen anleitet und deinen Muttermund öffnet, aber unter meistens ganz, ganz harten Bedingungen. Also du kriegst, beschreiben die Frauen oftmals, dass sie ganz dolle, starke, krampfartige Schmerzen haben, die eine Weile anhalten. Ich hatte jetzt auch kürzlich eine, die gesagt hat, sie ist davon fast bewusstlos geworden oder sie hat es nicht mehr geschafft, jemanden dazu zu holen, weil die Schmerzen so unerträglich waren. Ich möchte damit jetzt hier keine Angst machen. Ich möchte einfach nur, dass sie bewusst ist, dass das keine natürlichen Schmerzen sind, wie wir sie kennen, sondern das ist etwas, was hervorgerufen wurde von. Und dass man da einfach gut drauf achtet, was möchte ich machen? Welchen Weg möchte ich gehen? Und du musst dich nicht am Anfang entscheiden, ich gehe jetzt diesen Weg und den gehst du denn starr, sondern du darfst dich ja immer entscheiden auf dem Weg, wo du abbiegst. Du kannst ja jederzeit immer noch sagen, ach nee, ich gehe jetzt doch lieber da lang und doch lieber da lang. Und das ist in Ordnung, weil es ist dein Weg. Nur, dass du wirklich diese Aufklärung hast, dass das eine so verläuft und das andere so verläuft und dass man da aufgeklärt entscheiden kann, welchen Weg möchte ich gehen.
Ja, und dass es aus einer reinen Entscheidung heraus auch passiert, ne? Nicht, dass man dazu gedrängt wird oder ja womöglich auch überhaupt nicht davon weiß, welche
Ja.
Option das da gibt. So,
Ja.
deswegen ist es ja so wichtig, darüber zu reden und aufzuklären, finde ich.
Und deswegen reden wir beide auch immer und immer wieder drüber. Ne? Einfach weil es die Frauen erreicht und das merken wir auch, dass wir durch dieses Teilen irgendwie auch heilen. Also wir, also ich für mich kann sagen, je mehr ich darüber rede, desto, also ich bin an einem Punkt, wo ich das gut für mich geheilt habe. Und als ich es noch nicht an dem Punkt war, habe ich gemerkt, wie es mir hilft, wenn ich immer wieder darüber rede und mit anderen Frauen ins Gespräch gehe. Also redet drüber, nehmt euch jemanden an die Hand. Ja. Es war übrigens gerade 11:11 Uhr, als das Regenbogenbaby von der Marlene wach geworden ist. Und mein Baby wird auch unruhig, aber ich glaube, wir haben eigentlich auch alles gesagt, oder Marlene? Hast du noch was, was du loswerden willst?
Gerade fällt mir nichts ein. Einfach nur, ich will gerne einfach nochmal mitgeben, vertraut auf euch, auf euer Baby, auf euren Körper, auf eure Intuition und holt euch Unterstützung, um dieses Vertrauen zu stärken. Und ja, dann, das möchte ich euch einfach
Ja.
gerne mitgeben.
Ja. Und ich hätte noch so, dass ich so im Nachhinein, dass es eine Aufgabe ist, die wir bekommen, die wir durchleben dürfen und dass wir daraus auf jeden Fall wachsen. Also die Frauen im Podcast, die erzählen auch immer, dass sie alle irgendein Geschenk von so einer kleinen Geburt mit sich mit oder auch Stillgeburt mitgenommen haben. Die Stillgeburten sind jetzt hier zu kurz gekommen. Vielleicht müssen wir uns da nochmal treffen. Dass man das nicht in dem Moment sofort sieht, sondern später erst sieht. Und mich zum
Ja,
Beispiel haben
das
sich
kann
mit mir
dauern, ne? Dass
befasst.
es auch Monate oder auch teilweise Jahre dauern kann, bis man vielleicht wirklich auch das Geschenk dabei erkennen. Das.
Ja. Danke, Marlene, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber
Ja,
zu
ich danke dir auch, Elsa, dann
sprechen. Dann
viel Spaß beim Hören.
genau. Und wir gucken mal, dass wir uns noch mal irgendwie daten zum Thema stille Geburten, weil das ist jetzt definitiv zu kurz gekommen.
Okay.
Auf Wiederhören.
Okay.